und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Heute haben wir mal wieder den super tollen Movie Mystery Podcast ausgepackt, aber...
Tada!
Ja, tada, das ist Andreas. Hallo Andreas.
Hallo Lara.
Aber ihr merkt vielleicht, wir sind nur zu zweit. Was ist da denn los? Wo ist denn unser guter Andi? Naja, wir haben lange deswegen hat es jetzt auch so lange keinen gegeben, wir haben lange rumprobiert und irgendwie finden wir nicht mehr zu dritt zusammen. Und Andi ist auch ein vielbeschäftigter Mensch und deswegen haben wir gedacht, naja, dann machen wir ab jetzt halt zu zweit, wenn es mit, Andi kann ja vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei sein oder wir holen uns mal eine Gästin dazu, auch okay, aber wir dachten, bevor wir jetzt noch lange rumtun und es kommen immer wieder nette kleine Filme und vor die Linse und die sollen ja nicht untergehen, deswegen machen wir jetzt einfach zu zweit ein. Und das heißt, wer das Format noch nicht kennt, Movie Mystery Podcast bedeutet, wir haben beide einen Film dabei, den wir uns vorher nicht gegenseitig gesagt haben. Das sind meistens irgendwie so, ich sag mal, Genrefilme im weitesten Sinne oder Filme, die sonst vielleicht so ein bisschen unterm Radar laufen, Filme, über die wir vielleicht nicht prinzipiell eine eigene Folge machen würden. Oder die halt vielleicht nicht ins Kino gekommen sind, sondern direkt irgendwie auf DVD, Blu-ray rausgekommen sind oder mal kurz auf Streaming liefen, irgendwelche Filmfestsachen. Alte Filmklassiker und Oscar-GewinnerInnen waren beim Andi zum Beispiel immer dabei. Aber halt Filme, die wir so auf irgendeine Art und Weise interessant genug fanden, dass wir sagen, kann man sich auch mal anschauen, wenn man mal was anderes gucken will. Und den Anfang, den macht heute Andreas mit seinem Movie Mystery. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe einen Thriller mitgebracht aus dem Jahre 1997 und ich sag mal einfach, wer da alles mitspielt. Das ist Dennis Quaid, Danny Glover, Jared Leto, Walton Goggins in der Nebenrolle, produziert von Gail Ann Hurd und geschrieben von einem Drehbuchautor von Die Hard. Und trotzdem kennt den Film keine Sau, würde ich mal sagen. Er hat sehr schlechte Kritiken bekommen damals, als er rausgekommen ist. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, den Film überhaupt zu besorgen, weil momentan kriegt man den quasi nur noch in Bibliotheken. Ich habe eine französische DVD bekommen. Der Film heißt in Französisch La Piste du Tueur, die Spur des Mörders. Ungefähr im Deutschen oder beziehungsweise im Englischen war der Titel Switchback, gnadenlose Flucht.
Switchback, doch den habe ich irgendwann mal gesehen im Fernsehen, glaube ich, nachts auf Pro 7 oder so.
Ja, genau, das ist so, wo man diesen Film vielleicht noch mit Glück sehen kann. Ich habe damals, ich kann mich erinnern, ich habe damals diesen Film geguckt und ich war da eigentlich sehr angetan, obwohl, da kommen wir nachher vielleicht noch dazu, das Ende nicht so, also das wirklich, das ganz, ganz, die letzten zwei Minuten, sage ich mal, nicht so gelungen ist, aber ganz interessant. Also von was handelt dieser Film? Im Grunde genommen geht es um drei Männer. Also es fängt an, dass ein Babysitter, also eine weibliche Babysitterin wird ermordet, das Kind wird entführt. Ein paar Monate später wird noch jemand umgebracht und die Polizei, das ist in Texas, der Sheriff, steht vor einem Rätsel. Dann meldet sich plötzlich ein FBI-Agent, der zu ihm kommt, ein Frank LaCrosse, gespielt von Dennis Quaid. Und dieser FBI-Agent sagt, da ist halt ein Serienkiller, den er schon länger der schon länger auf der Flucht ist, wo er den jetzt auch schon länger sucht. Und das ist die eine Handlung. Ja? Gleichzeitig haben wir eine andere Handlung, wo ein Autofahrer nimmt einen Tramper mit. Der Autofahrer ist Danny Glover und der Tramper ist Jared Leto. Und die fahren halt los, die Suche nach dem Mörder geht weiter und einer von den dreien ist der Mörder. Bloß wer das ist lange, lange uns klar und jeder von denen hat so sein Geheimnis. Und das macht den Film so ein bisschen besonders, weil du überlegst immer, wer ist jetzt der Killer.
Also man rätselt da richtig schön mit, findest du?
Ja, man rätselt schön mit, der ist auch gut inszeniert. Ich meine, der hat, die Kamera ist, also man merkt diesen Film über, der ging ja gnadenlos unter. Der hat 40 Millionen gekostet und hat, ich glaube, so 5-6 Millionen eingespielt. Keiner wollte den sehen. Ich habe den hier auch nicht im Kino gesehen. Ich habe den auch, ich glaube, damals war das noch eine Kassette, Videokassette oder war das eine DVD? Müsste eigentlich schon eine DVD gewesen sein, wo ich mir den angeguckt habe. Es ist ein handwerklich gut gemachter Thriller, der ganz gut so auch mit den Klischees, die man so ein bisschen kennt, spielt aus dem Genre. Und er hält das eigentlich super, die Spannung hoch. Am Ende ist auch relativ dramatisch. Auf einem Zug kommt es zum großen Showdown zwischen den Guten und den Bösen. Ich muss jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber nur ganz, ganz am Ende, so die letzten zwei Minuten, ich kann jetzt nicht sagen, ob es ein schlechtes Ende ist oder ein Happy End, da habe ich mich gefragt, warum macht die eine Figur das, damit die andere Figur das machen kann und so die Handlung abschließt. Das war so ein bisschen enttäuschend. Vielleicht war das auch so ein Grund, wo man am Ende gesagt hat, ja, bei den Zuschauern, ja, der Film ist ganz interessant, ganz nett, aber er ist halt nichts Besonderes. Man muss halt überlegen, der kam so in den 90er Jahren raus, wo an jeder Ecke, jede Woche irgendwie so ein Serienkiller-Film oder so ein Thriller erschienen ist. Und dadurch, glaube ich, hat der Film es schwer gehabt. Der hat jetzt mit den, also Jared Leto kannte damals noch keiner. Dennis Quaid und Danny Glover, die waren so, also Danny Glover, der hat ja nur, ich bin zu alt für diesen Scheiß, Lethal Weapon, hat er seinen Erfolg gehabt. Und Dennis Quaid, der, bei dem ging das ja immer hoch und runter. Der hat ja manchmal so Ende der 80er hat er eine relativ erfolgreiche Zeit gehabt. Dann lange Zeit nichts. Dann hat er immer mal wieder Filme gedreht. Dann wurden, kamen da wieder ein paar Flops dazwischen. Inzwischen ist er als Mensch schwierig, glaube ich, auch politisch gesehen. Aber der kam, glaube ich, zu einer, wenn der ein paar Jahre früher gekommen wäre, zu der großen Zeit, wo man gesagt, oh geil, ein Serienkiller mit einem Twist, dann hätte den vielleicht die Leute, hätten die Leute den eher sich angeguckt.
Ja, vor den ganzen Großen. Ja, genau. Das wäre dann vielleicht noch, dann wäre der Novelty-Faktor vielleicht noch größer geworden, wie man so sagt. Ja, also ich kann mich natürlich an kaum was erinnern. Weil da war ich noch, das ist jetzt schon für mich auch schon bestimmt 10, 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe im Fernsehen. Aber ja, ich glaube auch, dass dieses Mitfiebern, das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, weil das haben tatsächlich nicht so viele gemacht. Also auch die Großen haben das ja gar nicht so oft gemacht. Also hier Zodiac Killer und vorher natürlich auch Sieben und so weiter.
Schweigender Lämmer,
da war ja eigentlich mehr oder weniger, waren die Fronten ja geklärt, wer ist gut, wer ist böse, wer ist der Killer und so. Aber da ging es ja eher um andere dazwischen. So Zwischentöne. Deswegen finde ich diesen Ansatz so, dass man es überhaupt nicht weiß, eigentlich ganz spannend, weil das gibt es auch heute gar nicht so oft bei so Killer-Filmen, finde ich.
Also es ist halt so, dass du drei Figuren hast, die hast du alle, irgendwie findest du die sympathisch. Mhm. Alle. Und bei der einen Figur klärt sich relativ früh ein Geheimnis auf. Aber als dann endgültig der Killer entlarvt wird, das wird eigentlich sehr geschickt, sehr dezent gemacht, indem er einfach nur eine Aktion, eine Geste, die der Killer macht. Ja. Und das wird wiederholt. Und dann weißt du in dem Moment, der ist es. Und dann kommt ein Suspense-Moment, weil wir wissen, wer der Killer ist. Aber wir wissen, dass es den anderen vielleicht schlecht ergehen könnte. Und also wie gesagt, der Film ist als Genrefilm, finde ich den durchaus sehenswert. Er hat handwerklich gut gemacht, die Schauspieler sind gut. Was halt wirklich das Ende, das ist misslungen, aber bis dahin eigentlich ein sehr schöner Thriller. Also wer Thriller so ein bisschen mag mit Twist, nicht die großen Actionfilme, auch der ist auch nicht so super brutal, also da braucht man keine Angst haben. Ich meine, er ist ab 16. Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich habe den, wie gesagt, nur in der französischen Fassung hier. Ganz interessanter Film, kann ich empfehlen.
Aber meinst du, dass das Ende, diese letzten zwei Minuten, wo du sagst, die das ein bisschen verkacken, dass das auch dazu beigetragen hat, dass der Film nicht so gut wegkam. Weil oft ist es ja so, wenn der ganze Film gut ist, aber das Ende schlecht, dass die Leute ja mit einem schlechten Gefühl rausgehen und dann eher die schlechten Dinge sich auch merken oder das, also, oder,
ja,
oder
man sagt,
meinst du, das war, das Ende, also, hat es dann auch nicht mehr so schlimm gemacht?
Na, ich glaube, das größte Problem von dem Film war, dass er in einem Markt rauskam, der einfach überladen war. Und dann hat er jetzt keine drei Superstars dran, dann ist das schon schwierig, glaube ich. Da ist kein großer Regiename. Jeb Stuart, das ist sein erster Film gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er danach noch groß gedreht hat. Aber dann hast du Dennis Quaid, der, ja, kein großer Star und das Ganze. Und vor allem, der Film macht ja dann was mit einer Figur, was man normalerweise dieser Figur nicht zugetraut hätte vorher. Also da ist durchaus der Killer ist schon so gegen das Rollenklischee oder gegen die Rollengeschichte besetzt. Und das ist ja auch manchmal sowas, weißt du, wenn du so einen Liebling hast und dann siehst du, was, der ist so ein eiskalter Killer. Wirklich, der bringt ja dann auch noch in dem Film noch ein paar um.
Also so wie und, Keanu Reeves in, wie hieß der auch, The Watcher oder so?
Ja, ich glaube, der hieß The Watcher, den habe ich aber gar nicht gesehen.
Ja, aber das ist ja auch erspart. So, also Keanu Reeves spielt ja eigentlich immer Helden.
Ja.
Und dann spielt er einen Killer. Das ist ja ungewöhnlich. Ja. Und sowas würdest du sagen, ist halt hier auch.
Könnte sein.
Ja. Würdest du denn sagen, weil der ja jetzt doch schon ein bisschen älter ist und aus der Zeit kommt, wo Filme, also vor dieser ganzen digitalen Zeit, vom Look und vom Pacing und so weiter, waren die Filme ja damals zum Beispiel deutlich langsamer geschnitten oder dieser Feel? Ist das so ein typischer, wo man sagen kann, ja, da spürt man auch diese 90er Jahre noch ganz deutlich, weil es eben noch alles sehr analog und sehr, sehr schwerfällig vielleicht auch in einer gewissen Art von heutzutage ist oder wo die Szenen halt auch mal länger als 30 Sekunden dauern?
Ja, also ich habe jetzt nicht die Zeit gemessen. Also ich finde, er ist so an der Grenze. Dem Film merkst du schon an, er ist, der ist 20 Jahre alt. Mhm. Andererseits, er spielt der Film ja auch quasi so im Niemandsland ein bisschen. Also der Film, das würde viel deutlicher wirken, wenn der Film in einer Großstadt spielen würde. Ah, okay. So spielt er ja in einem Ort, wo du ja manchmal sagst, die Zeit ist stehen geblieben. Mhm. Man sagt ja so ein bisschen, wenn du so in Texas in irgendeine Ortschaft reinfällst, die so mittendrin ist, das klingt, die sind doch in den 50er Jahren, ja, oder so. Also, und ist dieses Zeitkolorit ist gar nicht so schlimm, so störend. Der Film ist dadurch ein bisschen zeitlos.
Okay.
Ja?
Okay.
Den könnte man heute in einer ähnlichen Form auch genau so drehen. Mit den Szenen, auch mit dem Finale, mit dem Ganzen. Natürlich hättest du noch ein bisschen Hightech bei der Suche. Ja? Nach dem Kino.
Aber es ist kein Film, wo man sagen könnte, dieses Problem könnte komplett mit Handys gelöst werden.
Nein, das könnte
nicht. Weil halt darum geht es ja nicht. Ja. Es geht ja um diese einzelnen Profildinge.
Ja. Was bei dem Film natürlich ist, und das muss einem klar sein, ich weiß gar nicht, ob da irgendeine Frau mitspielt. Mhm. Ja, also das ist das ist das, wo du sagen könntest, ja,
als,
ganz
als
deutlich
Opfer am Anfang 90. Die.
Ja, ganz deutlich 90er Jahre, ja. Weißt du, da haben Frauen da keine handelnden Rollen oder irgendwas. Mhm. Das ist eine reine Männersache. Das würde man heute, wenn man jetzt so gesagt hast, ist das so einer von damals, der Film, das würde man heute schon merken, deutlich merken. Es ist nicht so, dass es so Macho-Typen sind. Mhm. Überhaupt nicht. Also das sind, also die alle drei, das sind keine so Muskelprotze.
Das passt
die da
zu denen ja auch gar nicht. Also zu den,
ja, genau,
Schauspielern die, auch, das waren die ja nie.
Ja, genau, die hoppla, jetzt komm ich oder so, überhaupt nicht. Aber es hält halt heute so im Rückblick ein bisschen auf. Und ich glaube, eine Frau oder zwei Frauen in der Handlung hätten dem Ganzen jetzt nicht geschadet. Mm, ne?
Verstehe.
Aber das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das merkst du dem Film an, 90er Jahre. Mm. Aber ansonsten ist das für mich relativ zeitlos. Natürlich, ich glaube, wenn ich es meinem Sohn zeigen würde, der wird schon gar nicht gucken, weil der von 1997 ist. Der ist ja schon über 20 Jahre alt, der Film. Ja? Aber
das schaut er dann in 10 Jahren, wenn er sich Filmklassiker anguckt oder sowas.
Ja.
Wenn er dann die ganzen
Film
Movie-Mystery-Podcasts seines Vaters anhört und die Perlen dann entdeckt.
Und ich erzähle dann, ja, das war damals genau. So. Nein, ja, also Switchback, wie gesagt, ich denke, der ist relativ zeitlos gedreht.
Aber bis auf sag mal, wie bist du auf den gekommen?
Du, ich suche ja immer Filme, die nicht jeder kennt. Ja. Also ich gucke dann immer so, weil ich meine, ich habe wahnsinnig viele Filme gesehen und das, ich weiß nicht, wieso der mir jetzt so das ist ein Film, der aber immer bei mir so immer so einmal im Jahr so ein bisschen aufpoppt.
Okay.
Ich weiß nicht, wieso. Ich vielleicht war es diese, also ich wirklich diese Szene, wo der Killer nicht entlarvt wird. Nur die Zuschauer wissen es. Ja, ja. Diesen Moment, da, wow, und überhaupt, dass die Person plötzlich der Killer ist, da hätte ich jetzt das nicht gedacht, ja. Und das ist bei mir immer so im Kopf. Und dann habe ich gedacht, oh, wo kann man den gucken? Habe noch gar nicht so geplant, dass ich den hier vielleicht so vorstelle. Aber ich habe dann geguckt und da gab es den nicht. Es gibt keine DVD, wo du den kaufen kannst, hier in Deutsch. Im Streaming habe ich nicht gesehen. Vielleicht gibt es irgendwie bei HBO oder Wow oder wo auch immer. Kann man es vielleicht gucken. Vielleicht demnächst bei Paramount, weil das ist von Paramount produziert. Vielleicht, die nehmen ja öfters mal, das ist ja so das große Fund von Paramount, dass sie so alte Filme so raufnehmen. Aber ich bin dann erst in Frankreich auf eine Kopie gestoßen. Das ist natürlich Englisch, englische Originalfassung und Französisch, ja. Einfach, weil dieser Film mir so durch ein paar Dinge so im Gedanken geblieben ist, vielleicht, weil es gegen die Rollen ein bisschen besetzt ist, weil er an ein paar Stellen richtig clever inszeniert ist. Und ja, mehr kann ich natürlich, ich gucke gern Thriller und irgendwie ist der Film mir so im Kopf
gekommen. Ja, also es hat mich halt nur jetzt deswegen auch gewundert, weil du ja gesagt hast, dass es zu der Zeit so viele kamen und dass es dann ausgerechnet der geworden ist.
Genau, das wundere ich mich halt auch, weil ich habe so viele Thriller gesehen, gerade so in den 90er Jahren nach Sieben und nach Schweigen der Lämmer und das irgendwie ist der mir im Kopf geblieben. Ich kann dir nicht sagen, wieso. Vielleicht hat er doch irgendwas und das sich zu gucken lohnt.
Ja, okay, also ich fand jetzt das nicht uninteressant. Jetzt, wo du es mir gesagt hast, würde ich den tatsächlich auch nochmal gucken. Einfach um auch zu gucken, also rauszufinden, ob bei mir nochmal was aktiviert wird und ich es noch weiß oder ob ich dieses Mal auf den Killer selber komme, bevor es mir gesagt wird. Ich mag sowas gerne. Ich mag sowas mit Rätseln ja total gerne. Vor allem, wenn es eben nicht so offensichtlich ist und mir nicht so. Wenn ein Film seine ZuschauerInnen halt ernst nimmt und ihnen nicht das kleinste Stöckchen gibt, über das man hüpfen muss und deswegen, ja, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, muss ich sagen.
Ja. Ja. Übrigens nur noch zum Kameramann Oliver Wood, einfach nur, weil wie gut der gedreht wurde von Kamera her und so, der hatte unter anderem Born Identity, Die Hard 2 und den ganzen großen Actionfilm, da hat er oft mitgemacht. Das nur als kleiner Bonus-Info noch dazu.
Okay, ja, also.
Aber ja, Lara, jetzt, wenn wir unseren Film jetzt, in der Regel hast du ja immer einen Film dabei mit mehr Anspruch.
Naja, nicht immer. Ich habe auch und schon mal, ich habe auch schon mal sehr anspruchslose Filme dabei gehabt.
Ich gehe davon aus, dass es jetzt irgendein asiatischer Film ist.
Nein!
Was?
Ich habe lange überlegt und dachte auch, also eigentlich müsste ich mal wieder einen asiatischen Film vorstellen, aber nein, tatsächlich nicht. Es ist ein Film von einer norwegischen Regisseurin, die auch selber Schauspielerin ist. Und ich leite es ein mit, wann ist ein Western kein Western, wenn es ein Period Piece ist. Aber irgendwie ist dieser Film keins von beiden. Und mitspielen tun Casey Affleck, Vanessa Kirby und Catherine Waterstone.
Ah, Moment, Vanessa Kirby, Vanessa. Warten wir weiter.
Und die Regie hat gemacht Mona Fastwold.
Okay, die anderen kannte ich.
Ja. Es ist ihr zweiter Film und die hat auch sonst nicht viel gemacht. Die, wie gesagt, Schauspieler hat auch selber immer zwischendurch und hat gar nicht so viel, so viel Zeit wahrscheinlich, eigene Filme zu drehen. Drehbuch geschrieben hat sie nicht. Drehbuch kommt von Ron Hansen und Jim Shepard. Und der Film heißt The World to Come.
Ja, okay.
Sagt dir was?
Ja, okay. Nee.
Sagt dir gar nichts. Okay.
Nee.
Und zwar ist es ein Film, der zwar zu der Zeit des sogenannten Wilden Westens noch spielt, nämlich in den 1850ern. Also es ist schon noch irgendwo in dieser Zeit, aber es ist von der Struktur und vom Inhalt kein Western, wie wir ihn kennen. Es ist auch kein Neon-Western im Sinne von erzählt ein Western von aus heutiger Sicht oder mit heutigen Idealen so richtig, sondern es geht um zwei benachbarte Paare. Das eine ist eben Catherine Waterstone und Casey Affleck, Abigail und Dyer, und das andere ist Vanessa Kirby als Tally mit ihrem Mann Finney, gespielt von Christopher Abbott, den man vielleicht auch kennt. Und die Abigail und Dyer, die leben schon eine ganze Weile da irgendwo im Nirgendwo, in der Nähe von einem größeren Dorf, kleineren Stadt. Und es ist ein hartes Leben. Also wir fangen zum Jahresbeginn, ich glaube 1856 oder so an, und es ist alles karg und kalt und dunkel. Der ganze Film wurde in Rumänien gedreht und es gibt tolle Landschaftsaufnahmen, aber auch diese ganze Stimmung, die da eingefangen ist, halt auch wirklich, es ist nie wirklich so, also es gibt so ein, zwei Szenen, wo ich sage, okay, jetzt ist auch endlich mal wieder hell, aber der Film geht ganz schön lang, ich glaube sogar über 2 Stunden, wenn ich mich nicht täusche. Nee, eine Stunde 45, okay, aber er ist sehr...
Er fühlt sich so lang an.
Naja, er fühlt sich deswegen so lang an, weil es ist jetzt kein Actionfilm und es ist halt wirklich, es geht sehr viel um dieses harte Leben dort, und Abigail und Dyer haben auch einen sehr herben Rückschlag erlebt. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten soll. Es kommt relativ früh, aber es ist, glaube ich, schon...
Ja, wenn es relativ...
Ja, ich lasse es mal so stehen. Sie haben einen herben familiären Rückschlag erlebt und müssen beide irgendwie damit umgehen. Und Abigail, aus ihrer Sicht wird das Ganze so ein bisschen erzählt. Sie schreibt halt Tagebuch und das wird so ein bisschen auch als Voice-Over immer wieder drüber eingestreut. Sie sagt halt, sie hat so mehr oder weniger ihren ganzen Lebenswillen verloren und beide können auch nichts mehr miteinander so richtig anfangen. Also sie hassen sich nicht, aber da passiert nicht mehr viel Menschliches, außer, also die gehen halt, morgens stehen sie auf, machen ihre Arbeit, ihre Aufgaben und gehen abends wieder ins Bett. So, und dann passiert es aber, dass eines Tages Tally und Finney in das Anwesen nebenan ziehen quasi. Das ist dort nebenan, ist immer noch ein paar Minuten auf dem Pferd entfernt. Also man kann sich jetzt nicht sehen vom Haus aus, aber das ist quasi die nächsten Menschen, die es gibt in dieser endlosen kargen Einöde. Und Tally entfacht bei Abigail auf jeden Fall wieder so ein bisschen das Leben, weil sie endlich halt auch mal jemanden hat, mit dem sie reden kann, der nicht ihr Mann ist, weil sie seit diesem Unglück halt zum Beispiel auch nicht mehr in die Ortschaft geht, wo natürlich eine Kirche steht und wo man eigentlich sonntags hingeht, aber das macht sie auch nicht mehr, sie redet auch mit anderen Leuten nicht mehr und das ist halt ein neues Gesicht und die ist halt sehr aufgeschlossen und sehr, sie geht sehr stark auf Abigail zu und sie werden sehr schnell sehr enge Freundinnen und sie kommt fast jeden Tag vorbei und Dyer findet es auch jetzt nicht weiter schlimm, weil der sieht ja, dass dadurch seine Frau wieder ein bisschen die Lebensgeister bekommt und schöpft Hoffnung, dass sie dadurch vielleicht wieder irgendwie vorwärts kommen in ihrem Leben. Nur Tallys Ehemann Finney findet das irgendwie nicht so geil. Und nach einer Weile vermutet der da auch irgendwie, dass da vielleicht nicht nur geredet wird, wenn die zwei sich treffen, beziehungsweise ob da vielleicht der Mann von Abigail nicht auch irgendwie mit seiner Frau was macht. Und die Eifersucht wird immer größer. Währenddessen passieren tatsächlich emotionale Verflechtungen zwischen Abigail und Tally, die beide vielleicht so vorher nicht gedacht haben und die halt damals natürlich auch absolut verpönt und geächtet waren. Und das Ganze spitzt sich irgendwann natürlich zu. Und ich werde also jetzt nicht verraten, wie es ausgeht, aber das ist so die Geschichte, darum geht es in dem Film.
Es klingt nach ein bisschen, also ich habe da ein schlechtes Gefühl, wie der Film ausgeht. ist das vom Tempo, vom Erzählen her, ist das eher so ein Dialogfilm, wo es jetzt wirklich auf die Figuren drauf ankommt, oder hat der jetzt auch von der Inszenierung ein paar interessante Sachen drin?
Ich würde schon sagen, dass der, also er ist natürlich sehr auf die Dialoge aus, aber er hat was auch durch diese, also er hat ganz viele tolle Aufnahmen von der Umgebung und von der Natur, und es gibt halt auch wirklich Kameramomente, wo das lange steht und wo man halt, es gibt so eine Winterszene, wo es wirklich, man sieht kaum noch irgendwas und man fröstelt richtig. Also es ist von der Inszenierung schon auch so, dass es mehr gibt als nur Talking Heads, aber natürlich geht es vor allem um diese beiden. Es hat irgendwie so einen ganz, die Ästhetik hat so einen hypnotischen Sog für mich gehabt, den fand ich ganz spannend, und es gibt natürlich auch diese knisternde Spannung zwischen den vier verschiedenen Personen, weil die kommen, gehen dann mal zu den einen zum Abendessen, und wie dann miteinander geredet wird, und ein halbes Jahr später gehen sie nochmal zum Abendessen zu dem anderen, und dann ist es ganz, ist plötzlich die Stimmung eine ganz andere. Und wie das gemacht wird, fand ich spannend. Die Kamera geht auch, wenn sie auf die Personen, wenn die miteinander reden, sehr, sehr, sehr nah und sehr schön. Also es gibt einen ganz speziellen Blick auf die Menschen, gerade wenn Abigail zum Beispiel Telly anschaut, das ist total super. Oder wenn die dann doch das erste Mal sich näher kommen, wie sie danach reagiert, da gibt es wirklich ein paar sehr, sehr tolle Einstellungen. Und die reden alle sehr poetisch, würde ich sagen, miteinander. Selbst die Männer, jetzt nicht so krass wie die Frauen, die natürlich ihre Gefühle versuchen, da irgendwie auszudrücken. Und gerade, während Abby ja eine Farmerin ist, also die haben halt Kühe und Lämmer und Hühner, und sich aber trotzdem irgendwie selber Schreiben und Lesen beigebracht und ist versucht halt, sich irgendwie weiterzubilden, wünscht sich zum Beispiel zum Geburtstag einen Weltatlas, ist die Frau von dem von Finny, also Abigail, Telly, ist halt von sich aus schon sehr gebildet aufgewachsen, so. Und dadurch ist diese Sprache auch eine ganz besondere. Es ist quasi so ein bisschen ein Kammerspiel, aber nicht in einer Kammer, sondern wo eher die Situation die Kammer ist, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich bin ja so ein bisschen, naja, Fan ist jetzt zu viel gesagt, aber seit Pieces of a Woman von Vanessa Kirby, die fand ich ja ganz toll in dem Film, leider keinen Oscar dafür bekommen. Wie ist sie in diesem Film, oder gibt es da in dem von den Schauspielern und Schauspielerinnen, gibt es da, wer ist besonders gut, sind die alle gut?
Ja, also ich muss sagen, die Frauen sind schon etwas stärker, weil der Film sich auch mehr auf die Frauen konzentriert. Natürlich vor allem auf die Sicht von Abigail, also Catherine Waterston, ist natürlich da schon auch diejenige, die am meisten Raum auch einnimmt und wahrscheinlich auch am häufigsten und längsten auf der Leinwand zu sehen ist. Und die ist halt eigentlich eine sehr in sich zurückgezogene Person, gerade am Anfang. Und du merkst wirklich, wie auch schauspielerisch sie über diesen Film immer mehr aus sich rauswächst. Und das fand ich schon spannend. Vanessa Kirby hat eine total krasse Präsenz, wie auch schon in Pieces of a Woman. Ich finde, die hat einen super, die macht ganz viel mit ganz wenig, mit Augen, mit ganz leichter Mimik und so weiter. Die ist wirklich ich fand die wirklich sehr faszinierend in dem Film einfach. Und diese Faszination hat ja auch Abigail. Also es ist so, man kann diese Faszination wirklich selber spüren. Und das ist natürlich schon was Besonderes. Ich finde Casey Affleck sehr zurückgenommen. Es ist angenehm, dass er eben nicht so poltert oder so, sondern dass er wirklich eher so diese Randfigur ist. Aber dadurch kommt natürlich auch relativ wenig von ihm. Also der hat vielleicht zwei, drei Sätze in dem Film, wo ich sage, da ist auch mal was mit Bedeutung und Ausdruck drin. Ansonsten ist er mehr oder weniger eigentlich nur ein bekannter Statist. Und bei Christopher Abbott's Finny ist es ähnlich. Der ist zwar emotional ein bisschen explosiver, weil er so auch mit seiner Frau halt auch anders umgeht, aber er ist an sich von der Charakterisierung, vom Schauspiel her jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen.
Ja, der Christopher Abbott ist ja auch, er hat ja Possessor unter anderem. Ich weiß nicht, wieso, aber bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, dass da hinter seiner, der sieht ja eher so ein bisschen brav aus.
Ja,
so,
ja, ja.
Ja?
Ja, ja.
Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass hinter seiner Maske da ein Monster lauert.
Der ist so der böse Zwillingsbruder von Kit Harington. Heißt der Kit Harington?
Ja,
oh, oder?
Ja,
Kit,
ja, klar.
Ja. Also er hat das sehr ähnliches Gesicht und so, aber bei dem funkelt irgendwas.
Ja, also das ist mir, bei ein paar Filmen immer so bei ihm aufgefallen. Ja, klingt ganz interessant. Für wen würdest du denn diesen Film empfehlen. Also ein Thriller ist es nicht. Nee, das Publikum zu Switchback und The World to Come dürfte ein anderes sein. Wem würdest du das empfehlen?
Also ich sag mal so, du weißt, dass ich ja eigentlich keine Liebesfilme mag. Und deswegen ist das jetzt ja auch kein typischer Liebesfilm. Weil klar geht es um die Emotionen zwischen, vor allem zwischen den Frauen, aber es ist halt eher so ein emotionales Viereck. Ich glaube aber, wenn man zum Beispiel Porträt einer jungen Frau in Flammen von Celine Sciamma mochte, dann ist das der perfekte Film danach. Nur, ja, also es ist kein Feel-Bad-Movie, wie wir sie schon ein paar Mal erwähnt haben, wo du die ganze Zeit irgendwie ein schlechtes Gefühl hast und es hat sehr viele schöne Momente auch da drin. Aber ich sag mal, er hat auf jeden Fall, man merkt schon sehr relativ bald, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden zusammen glücklich bis in ihr Lebensende, das ist nicht so hoch. Und deswegen, also muss man sich darauf einstellen, dass es vielleicht kein so, so ein starkes Ende hat, wie man sich das vielleicht erhofft. Aber es ist auch kein total negatives Ende. Also ich fand das Ende tatsächlich dafür, dass der Verlauf der Handlung so ist, wie ich es mir natürlich nicht erhofft hatte. War es eigentlich relativ schön gelöst am Ende mit, also hatte halt auch da wieder so diese poetische Note mit drin, aber wenn ihr halt sowas wie Porträt einer Jungfrau in Flammen mochtet oder die anderen Filme von Vanessa Kirby, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch, oder es gibt noch einen Film, der heißt Ammonite, vielleicht kennt ihr den auch, der spielt auch so ein bisschen in diese Richtung, ist aber im modernen Setting, also solche Filme, würde ich sagen, kann man mit Kate Winslet und Saoirse Ronan ist der Ammonite. Also der ist von 2020, der jetzt hier ist von, ich glaube, 2021, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also es ist ähnliche Zeit rausgekommen. Also für solche Leute, die halt mal die einen Film wollen, der sich mehr um die Figuren kümmert als um Plot, sage ich mal. Wenn ihr sowas haben wollt und wenn ihr aber auch wirklich so auf tolle Bildeinstellungen in der Natur und so weiter, die man vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat, weil in Western, die Western-Bilder, die kennt man mittlerweile ja auch fast alle, aber hier spielt halt, der Film fängt im Winter an und hört im Anfang des Sommers auf, was auch ungewöhnlich ist, weil eigentlich denkt man ja immer, dass so Neues im Frühling anfängt, aber da ist der Film schon fast über seinen Peak drüber, wenn der Frühling kommt. Also, ja, das würde ich sagen. Ich weiß nicht, interessiert dich sowas eigentlich überhaupt? Oder sagst du, nee, du willst doch lieber klassische Western, so Period Pieces und so. Ja, Emotionen ist nicht dein Ding.
Ja. Du meinst Cowboy und Indianer?
Ja,
oder so.
Sowas sag ich.
Nein, um Himmels Willen, nein. Nee. Da bin ich schon lange drüber weg. Ich gucke gerne auch so Filme aus der Zeit. Ich war einmal in meinem Leben in Amerika, in San Francisco. Und mich hat aber immer, vielleicht hängt das mit dem Film und generell zusammen, so die amerikanische Geschichte. Ja, wie wurde da die USA zu dem, was sie heute ist? Ja. Deswegen mag ich auch Red Dead Redemption 2 so sehr. Aus dem Grund finde ich das schon interessant. Ich gucke, hast du Brimstone gesehen?
Ja.
Ja, also der hat, also kann ich das jetzt spoilern? Also der ist ja auch kein Feel-Good-Movie. Ja, und da geht es ja auch so ein bisschen um eine Frau, die in dieser Männerwelt überleben will. Gibt es noch so ein paar andere Filme auch, wo Frauen so ein bisschen es gab auch mal, glaube ich, auf Netflix oder auf, ich glaube, es gibt jetzt gerade bei HBO eine Serie mit Emily Blunt, die so in die Richtung geht. Also das sind interessante Geschichten, weil früher hat man immer so aus der Männerperspektive. Und das finde ich jetzt ganz interessant. Und deswegen könnte der Film durchaus mal bei mir hier im Programm
stehen. Ja, also es gab ja auch einen mit Natalie Portman zum Beispiel, der so ein bisschen in die ähnliche Richtung ging. Ich überlege gerade, wie der hieß. Der ist auch schon ein paar Jährchen alt. Der ist, glaube ich, aus den 2010ern.
Mit Natalie Portman?
Das war aber eher so ein bisschen ein Rache-Ding. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Jane Got a Gun.
Yeah.
Also, Jane Got a Gun und Brimstone gehen beide so ein bisschen in eine andere Richtung, würde ich sagen, weil da zum Beispiel viel stärker auch die männliche Gewalt auch im Vordergrund und Rachegefühle und so weiter. Und hier wird sehr viel mehr über so Zwischentöne und da merkt man einfach die patriarchale Gewalt einfach, die ist halt da. Also da gibt's halt, da trauen sich die Frauen auch kaum dagegen zu wehren, sage ich mal. Der Film, also der ist jetzt nicht perfekt, würde ich sagen. Also der hat schon auch Schwächen, er ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang und er könnte auch mal, was die Dialoge angeht, wirkt er manchmal auch ein bisschen vielleicht zu gekünstelt für manche. Also man muss sich da wirklich drauf einlassen. Ich verstehe auch, warum der vielleicht jetzt nicht zu einem modernen Klassiker geworden ist, aber ich finde es halt schade, dass solche Filme überhaupt untergehen, weil es halt die Person, die es gemacht hat, ist ungewöhnlich. Die Geschichte und die Perspektive, die erzählt wird, ist jetzt nicht so gewöhnlich. Deswegen fände ich schon schön, wenn man solchen Filmen auch mal ein bisschen eine Chance geben würde. Mhm. Ich meine, das, was du mal bei dir, bei deinem Film Switchback, gesagt hast, dass da keine Frauen kommen, hier sind halt alle weiß. Ne? Also du hast hier überhaupt keine indigene Bevölkerung oder People of Color. Mhm. Aber das, also hier, ich glaube, das hätte dem Film auch überhaupt nicht irgendwas gebracht. Man hätte natürlich sagen können, eine der Frauen hätte zum Beispiel The Woman of Color sein können. Das hätte vielleicht auch funktioniert. Sonst, also als Nebenfigur gab es sonst niemanden mehr, deswegen wäre es schwierig geworden. Aber klar, man hätte dieselbe Geschichte auch mit irgendeiner Woman of Color erzählen können.
Naja, gut, da weiß ich jetzt nicht, in den Zeiten.
Ja, ich meine, das...
Das ist halt schwierig, ja. Das ist eine sehr weiße... Genau. Weißt du,
man hätte es machen können, weil der Film ist ja kein Historiendokumentation und wahrscheinlich gab es auch, so wie es einen Black Marshall damals gab es wahrscheinlich schon auch irgendwann Frauen, die mit Weißen irgendwo hingezogen sind, um Farmer zu werden. Kommt ja auch immer auf den Bundesstaat an, ne? Slaves wurden ja auch in manchen Teilen früher freigelassen und wurden als eigenständige Menschen anerkannt als in anderen Teilen. Das hätte man schon irgendwie machen können. Oder, weiß ich nicht, eine indigene Frau, die halt irgendwie sich in den Weißen verliebt hat und dass die dann irgendwann geheiratet haben. Das hätte man schon.
Ja, aber es wäre dann ein ganz anderer Film.
Aber es wäre halt auch deswegen dann schon mit ganz anderen Dingen aufgeladen gewesen, weil dann die Race-Komponente natürlich immer auch mit reinkommt. Und die spielt für das Drehbuch oder für die Geschichte halt eigentlich keine Rolle. Es ist egal, wer diese Frauen sind. Es geht nicht darum, also die sind halt auch vom Stand oder von der Herkunft. Das sind halt beides Frauen, die aus so einer normalen weißen und ArbeiterInnen-Schicht kommen, sag ich mal. Und deswegen weiß ich nicht. Wie gesagt, man hätte es machen können, ist jetzt nicht passiert. Aber in dem Fall war es jetzt auch nicht unbedingt notwendig für das eine oder das andere. Deswegen für mich jetzt kein Riesenkritikpunkt in dem Sinne.
Ja, zwei ganz unterschiedliche Filme.
Ja, würde ich schon sagen. Normalerweise jetzt noch ein dritter kommen, aber da müsst ihr halt jetzt mal mit zwei vorlieb nehmen. Vielleicht, wie gesagt, schaffen wir es beim nächsten Mal, den wieder jemanden dritten dazu zu haben. Wir haben ja oft mal am Ende dann, wenn wir alle drei Filme besprochen haben, irgendeine Verbindung. Findest du eine Verbindung?
Naja, das sind zwei unbekannte Kleinode.
Okay, ja.
Also so würde ich es ja total unterschiedlich, das ist ein ganz anderes Genre, ganz andere Erzählweise, würde ich jetzt auch mal sagen, obwohl ich jetzt World The Cam ja nicht gesehen habe. Also wir decken heute mal wieder ein breites Zuhörerinnenpublikum ab.
Ja, das glaube ich auch. Also da werden wir unserer Prämisse gerecht, dass wir Filme vorstellen, die man vielleicht sonst bei uns oder auch woanders nicht so hört. The World to Come kann man tatsächlich auf Amazon Prime gerade kaufen oder leihen und es kostet beides gleich viel. Der ist gerade runtergesetzt zum Kaufen auf 4 Euro und kostet zum Leihen auch 4 Euro. Ich hatte es gemacht, weil ich ihn nicht in meiner Bibliothek gefunden habe, tatsächlich. Deswegen habe ich mir den dort besorgt. Ich glaube, sonst gab es auch kein Streaming. Vielleicht bei MaxDome oder so, keine Ahnung. Musst ihr halt mal gucken, was ihr lieber machen wollt. Vielleicht hat ja eure Bibliothek das.
Das kann
ja, genau. Aber mal sehen. Und beim nächsten Mal bringe ich vielleicht auch wieder einen asiatischen Film mit. Mal gucken.
Nee, jetzt nicht Spoiler.
Nein, nein. Es ist ja jetzt nur ein Maybe. Es ist ein Vielleicht.
Okay, aber ich, dann gucken wir.
Ich bin natürlich gespannt, ob jemand jetzt da draußen das hört und den einen oder den anderen Film oder gar beide Filme in nächster Zeit gucken wird und uns vielleicht dann sagen möchte, ob ihr da draußen diese Filme auch für ein Kleinod haltet oder zu Recht vergessen oder unbeachtete Filme sind. Das könnte,
kann ja sein.
Das kann ja sein. Das könnt ihr uns gerne mitteilen, zum Beispiel in der, im Kommentarbereich auf unserer Website unter diesem Beitrag oder natürlich auch auf Social Media. Wir sind auf Mastodon im Fediverse unterwegs, polycast@podcaster.de, glaube ich. Wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, dann tut es mir leid, aber wenn ihr Polycast oder Polygamia auf Fediverse sucht, findet ihr uns. Da werden wir natürlich auch diese Folge rauströten und dann könnt ihr darunter auch eure Meinung sagen, wenn ihr wollt. Ja, Andreas, vielen Dank. Das war eine kurze, knackige Movie Mystery Folge.
Gern geschehen.
Und wir hören uns wieder bei einer neuen, spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Filme schauen. Tschüss.
Tschüss.